liest, dann ist es auch so stark und. Also ich finde, es ist stark, die Methode.
Stark?
Stark.
Stark.
Weil es überhaupt nicht. Ich finde, mit dem Strukturalismus, also mit der Semiotik, wird überhaupt nicht. Wird alles in Sprache transformiert. Aber da Sprache. Fräulein Barth selber meine Sprache überhaupt nicht sehend macht, was das Wesen der Dinge ist. Das ist eigentlich unmodern. Sprache ist das nicht.
Ja.
Nicht in ihrer Beschreibung. Wenn man zum Beispiel bei Bertolt Brecht, der beschreibt zum Beispiel seine Figuren nicht, sondern der lässt sie agieren und durch ihr Handeln entsteht das Leben oder ihr Wesen vielmehr. Also es ist nicht durch die Beschreibung, sondern durch das Handeln.
Ja. Sie haben diese Frage gestellt irgendwo in der Mitte Ihres Vortrags. Jetzt wiederholen Sie das, also das Verhältnis zwischen Welt und Sprache. Und wenn ich mich frage, was ist die Welt, ja, vergessen wir zunächst einmal die Sprache. Und versuche sozusagen, das irgendwie ganz normal zu beantworten, die Frage, was ist die Welt. Ja. Die Welt ist zum Beispiel ein Ort, bei dem es mal dunkel ist und mal hell. Also wenn es dunkel ist, sagen wir, das ist die Nacht. Und wenn es hell ist, wir sagen, das ist der Tag. Das ist zunächst einmal. Und dann gibt es ja Dinge, die nicht lebendig sind, sondern einfach so stehen. Und es sind Dinge, die lebendig sind und von denen einige kriechen, einige laufen und andere wiederum fliegen. Ja? Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, wenn Sie fragen, was die Welt ist, dann die Welt besteht aus einer Summe von Oppositionen. Wir können in der Welt überhaupt nicht anders orientieren, als durch ein System der Opposition. Das heißt, es ist dunkel, es ist hell, es kriecht, es schwimmt, es fliegt, es ist ein geschlossener Raum, es ist ein offener Raum, es ist Mann und Frau und vieles anderes. Und das ist die Sprache, in der die Welt zu uns spricht. Schlicht und einfach, es ist eine Sprache. Weil die Sprache ist nichts anderes als ein System der Opposition. Strukturalismus beschäftigt sich nicht mit einem Interpretieren der Welt. Damit beschäftigt sich vielleicht Hermeneutik oder was anderes. Sondern mit der puren Beschreibung, mit der puren Rekonstruktion eines Codes, in dem die Welt auf dem die Welt aufgebaut ist, artikuliert ist. Die Welt ist etwas, was ist artikuliert. Ja? So wie wir zum Beispiel unterscheiden können zwischen grünem Licht und rotem Licht, wo man fahren soll und nicht fahren soll, das ist dieses elementare Code. Genauso ist das Tag und Nacht ein elementarer Code, genauso Kriechen und Schwimmen ist ein elementarer Code und so weiter und so fort. Und alles, was wir in der Welt antreffen, kann beschrieben werden durch den Code. Ja, das heißt, als System der Oppositionen. Wenn es so nicht wäre, wäre die Welt nicht artikuliert. Das heißt, er wäre nicht eine Mannigfaltigkeit. Er wäre so ein Ei, ja, in dem wir auf der Art und Weise schwimmen würden, wo wir unseren Körper von dieser Eimasse auch nicht unterscheiden können. Das ist jede Unterscheidung, alles was das eine vom anderen unterscheidet, ist ein Code, ist eine Sprache und ist gleichzeitig die Welt. Die Sprache ist nichts an, nicht etwas von der Welt unterschieden, So dass die Welt ist das und die Sprache ist etwas anderes und dann das eine beschreibt das andere. Ja? So, und die Welt selbst ist als System der Oppositionsstruktur.
Aber ich frage, die Welt existiert doch auch ohne die Sprache. Die Sprache ist eigentlich nur ein Werkzeug. Also die Sprache bedingt überhaupt nicht die Welt. Es ist nur ein Werkzeug, damit wir hier in der Sensale reden können.
Aber wir können uns die Welt auch nicht.
Ja, sehen Sie, die kommen, sie haben mich überhört und kommen da auf die ursprüngliche Aussage zurück. Ich vergessen würde die Sprache, ich habe vorgeschlagen, die Sprache zu vergessen, niemals darüber nachzusprechen, ja? Sondern sich der Welt, sie sagen doch, dass die Welt existiert. Ja? Aber die Welt existiert als Sprache im Sinne, nicht, dass ich etwas spreche im Sinne, dass ich irgendwelche Laute produziere. Darum geht es nicht. Sprache ist nicht der Vorgang der Produzierung bestimmter Laute. Das ist auch nicht die Sprache, die vom Strukturalismus als Sprache gedacht wird. Ne? Sondern die Sprache ist eine grundsätzliche Strukturierung der Wirklichkeit, Art und Weise, wie wir die Wirklichkeit primär auffassen durch das System der Opposition. Sie sagen Brecht. Aber was heißt Brecht? Brecht ist ein Dramaturg. Das heißt, um Brecht anzutreffen, überhaupt, man muss unterscheiden zwischen Theater und Nicht-Theater, zwischen Ticket und Nicht-Ticket, zwischen einer Karte, die Sie kaufen wollten, und Nicht-Karte, zwischen Anwesenheit einer Karte und Abwesenheit, zwischen Bühne und Schauspieler und so weiter, zwischen Schauspieler, Nicht-Schauspieler und so weiter. Das heißt, bis wir überhaupt zu Brecht mal gekommen sind und zwischen Brecht und anderen, wir haben sozusagen die ganze Weltsprache schon hindurchgegangen und sie liegt schon, wir haben sozusagen alles schon gesagt im Grunde. Für Brecht bleibt nicht viel übrig, ja, der kann auch schweigen. Wie das zum Beispiel Beckett macht. Ja. Das schweigt einfach, weil alles schon gesagt worden ist, bis man überhaupt dahin gekommen ist. Das heißt, die Sprache, wenn Sie unter der Sprache das Produzieren der Lauten durch das menschliche Wesen, ja, zu verstehen, es ist nicht das, was Barthes darunter versteht, es ist nicht das, was Heidegger darunter versteht, es ist nicht das, was Strukturalismus darunter versteht, es ist nicht das, was dieses Buch darunter steht. Sondern es geht darum, wie man die Welt in der Opposition artikuliert, das heißt, wie man vielmehr beschreibt, wie die Welt sich selbst grundsätzlich, ursprünglich als System der Opposition präsentiert.
Aber das ist dann wieder mal eine Interpretation, nicht wahr? Wenn man sagt, dass die Welt in einem System der Opposition existiert.
Ja, meinen Sie das? Irgendwie leuchtet das mich nicht ein. Weil zum Beispiel, ich habe Tag und ich habe Nacht. Ich kann das interpretieren. Ich kann das sagen, das wollte so Gott schaffen, damit die Menschen ein bisschen arbeiten, ein bisschen ausruhen. Ja? Das wäre eine Interpretation. Oder man kann sagen, die Erde ist so ein Ding, dreht sich um die Sonne herum und deswegen gibt es Tag und Nacht. Ja? Das ist auch übrigens nur eine Interpretation, sonst nichts. Eine Interpretation, die nicht besser ist, nicht schlechter als jede andere. Aber die Tatsache, dass es Tag gibt und dass es Nacht gibt, braucht keine Interpretierung, ist nicht interpretierbar, gleichzeitig Sprache. Weil es gibt eine Unterscheidung zwischen Tag und Nacht jenseits vor jeder Interpretation. Erst eröffnet die Möglichkeit einer Interpretation die Möglichkeit des Sinns und ist grundsätzlich und grundlegend für unser Denken überhaupt. Weil sonst können wir über die Zeit gar nicht reden. Ja? Wir können um Zeit reden, wenn wir sagen, vorgestern oder vor 2 Jahren. Und das setzt der Unterscheidung zwischen Nacht und Tag voraus. Sonst gäbe für uns als Menschen keine Zeit. Und so und keine Rechnung, keine Chronologie. Das ist eine Interpretation. Chronologie ist eine Interpretation. Aber unterscheiden zwischen Tag und Nacht ist eine Grundsprache des Lebens selbst. Ja? Ist eine Opposition, die man nicht interpretiert, sondern die man nur beschreibt. Die man feststellt und sagt, so ist das. Und wenn ich zum Beispiel Hund sehe, der zum Beispiel bellt, und dann anderes Wesen sehe, nicht bellt, ein bisschen kleiner ist und mehr Fell hat, dann sage ich, das ist Hund und Katze. Ja? Und ich interpretiere nicht weder Hund noch Katze. Ja? Ich sage, es gibt Tiere, die leben draußen, nicht domestiziert. Es gibt Tiere, die leben im Inneren, domestiziert, das ist die Kuh zum Beispiel, der Schaf. Und es ist auch Tiere, die bei uns leben in der Wohnung. Das ist Hund und Katze. Es ist einfach so, oder? Das ist der Code der animalischen Lebens unter den Bedingungen unserer Zivilisation. Sie können das interpretieren, wie Sie wollen. Das ist einfach so. Und so gibt es ja zum Beispiel Frauen. Die gibt es ja einfach. Ja? Das ist eine Tatsache. Sie laufen einfach herum. Ja? Das kann man nicht interpretieren. Sie gibt es ja einfach. Ja? Die kann man sehen und die kann man als solche erkennen. Und es gibt zum Beispiel Frauen, die in Schwarz sind. Auch in diesem Land. Und es gibt Frauen zum Beispiel, die nicht in Schwarz sind. Jetzt fragt man sich, welche Art ist die Unterscheidung zwischen den Frauen, die in Schwarz sind, und den Frauen, die nicht in Schwarz sind, strukturell gesehen. Ist das die gleiche Unterscheidung wie zwischen Hund und Katze? Das heißt, ist sie in der Natur verankert oder nicht? Gehört diese Unterscheidung der Natur der Frau, dass einige Frauen in Schwarz sind und andere nicht? Ja? Es gibt zum Beispiel Tiere, die diese Art Fell haben. Und es gibt andere Tiere, die haben ein anderes Fell. Nicht einmal können wir sagen, dass sie immer das gleiche Fell haben. Zum Beispiel, wenn man sagt, die Frauen können nicht so beschrieben werden, dass sie mal schwarz, mal nicht, als Naturwesen, weil sie das ändern können. Ja, sie können sich umziehen. Aber zum Beispiel, es gibt auch sehr viele Tiere, die sich umziehen können. Zum Beispiel, Eichhörnchen ja, ziehen sich drei oder viermal um. Ja. Trotzdem, also, sind die Frauen wie Eichhörnchen, die sich umziehen? Oder sind die Frauen anders? Ja? Also was für Tiere sind die Frauen? Ja? Wenn man sie zusammennimmt mit ihrer Kleider und sie erscheinen nur in der Kleider. Ist es überhaupt die Tatsache, dass die Frauen sich in der Kleider erscheinen? Gehören das zu ihrem Naturwesen, zu das Tag und Nacht? Oder zu einer anderen Ordnung der Wirklichkeit? Das ist die Frage des Buches. Ja? Das ist eine einfache Frage, die ist nicht zu vernachlässigen. Das ist die Frage nach dem Wesen der Frau. Ja? Gehört die Kleidung der Frau zum Wesen der Frau, wenn ja, dann wie? Ja, das ist das Thema. Von diesem Thema erschließt sich das Buch. Und zwar in einer sehr komplizierten Form. Weil die erste Antwort ist ja. Tatsächlich, die Frauen sind ohne Kleider, auch wie Männer, ja. Aber wir werden sprechen nicht. Zunächst einmal, die Frauen sind ohne Kleider nicht zu erfahren. Ja. Wir können uns Gesellschaften vorstellen, und die gibt es ja auch als menschliche Gesellschaften, wo die Frauen wie auch Männer alle nackt herumlaufen. Ja. Nicht einmal. Primitivsten Gesellschaften sind aber so, sie bedecken durch ihre Scham, und wenn sie das nicht tun, dann sie bedecken einen Teil ihres Kopfes, ja, interessanterweise. Das heißt, irgendwie ist der Mensch, Mann oder Frau, als Naturwesen mit der Kleidung verwachsen. Ja? Das heißt, Kleider tragen gehört zur Naturbestimmung des Menschen. Das kann man unterschiedlich interpretieren, wie Sie sagen. Das kann man zum Beispiel interpretieren, dass die Menschen, so wie da viele Anthropologen das tun, wie Galen zum Beispiel, dass die Menschen sind grundsätzlich defizitär und zum Beispiel frieren. Also wenn die Frauen generell nackt laufen würden, würden sie frieren. Obwohl das nicht immer der Fall ist, ja, zum Beispiel bei diesem Wetter vielleicht nicht. Trotzdem tun sie das nach wie vor. Ja. Man kann sagen, es ist der Charme, man kann sagen, es ist der als naturgegebene Qualität der Frau. Man kann sagen, es ist eine gesellschaftliche Konvention. Man kann das und jenes sagen. Allerdings treffen wir keine Frauen oder Kleider. Ja. Das ist zumindest einmal eine Tatsache. Also, was Bart zunächst einmal tut, er verzichtet auf jede Interpretation. Das ist wichtig. Er verzichtet auf jede Interpretation der Tatsache, dass die Frau überhaupt eine Kleider trägt. Ja, der verzichtet darauf. Der beschreibt nicht die Frau, der beschreibt nicht ihr Verhältnis zum Kleid. Der stellt die Tatsache, dass sie überhaupt gekleidet ist, niemals in Frage. Ja. Mehr noch, an einer anderen Stelle sagt er, dass wenn man die Frau zum Beispiel in der Situation von Striptease, ja, weil es gibt ja einen Text über Striptease, entkleidet, ja, sodass sie öffentlich nackt erscheint, dann ist sie in dieser Situation am bekleidetsten sozusagen, ja, weil dieser ganze mit Musik und auch das Szene und das und jenes und so, das Ganze dermaßen ritualisiert, inszeniert, theatralisiert, das ist das eine. Und zwar erscheint sie in einer konventionellsten Kleidung, die man sich vorstellen kann, ja, sozusagen, die man schon immer schon kennt, obwohl man gar nicht überrascht ist. Das heißt, sozusagen, sie ist bekleidet und sie ist trivial bekleidet, ja, wobei nur die ganze Inszenierung ist nicht trivial. Aber die ganze Inszenierung bezieht sich eigentlich nicht auf ihre natürliche Kleidung, auf ihren natürlichen Körper, sondern auf das Ablegen einer modischen Kleidung. Das heißt, die Konvention ist nach wie vor die Mode. Na gut, aber wenn man diesen Fall jetzt beiseite legt, und das tut ja Bart, dann stellt er die Frage nach der Interpretation der Tatsache, dass die Frau überhaupt bekleidet ist, nicht. Das ist eine verhängnisvolle Entscheidung, weil sie strukturiert die ganze Strategie des Buches. Weil wenn es so ist, dass das nicht in Frage gestellt wird, dann bleibt nur die Beschreibung. Und die Beschreibung funktioniert folgendermaßen, dass man zum Beispiel eine Zeitschrift auflegt, eine Zeitschrift von Typ L oder Vogue oder so, und liest dort Sätze, die Mode beschreiben. Was ist die Struktur dieser Sätze? Und warum überhaupt ist der Bart plötzlich so nervös geworden? Ja? Er schreibt immer irgendetwas aus der Geschichte, wir wissen das, wenn er so nervös wird. Er ist sehr nervös, weil alle diese Sätze sind nur beschreibende und konstatierende Sätze vom Typ. Katzen leben in der Wohnung, Kühe kann man melken und so weiter. Das heißt, eine Feststellung einer Tatsache, ja? Zum Beispiel, und er beginnt damit, ja, einfach. Ich wiederhole das aus dem Gedächtnis, habe das Buch, glaube ich, von 20 Jahren gehört. Wenn man im Sommer, also ich weiß nicht, im Herbst, ein Landsitz besucht, dann passt dazu der schwarze Pullover. Ja? Das heißt, es ist eine Beschreibung einer Tatsache, es ist die Feststellung einer Tatsache, dass das eine, also der schwarze Pullover, zu einer anderen Situation, die auch objektiv gegeben ist, passt. So kann man sagen, zum Beispiel, die Krokodile, ja, sie passen besonders zu Amazon-Gebiet. Ja, ja. Das ist eine Beschreibung, die Frau naturalisiert, wie Bart sagt, ja, andere Schritte. Das heißt, sie tritt ja auf, praktisch wie ein Tier, das sozusagen zu verschiedenen Gelegenheiten in verschiedene Aufmachungen passt. Ja? So wie sozusagen die Wölfe passen zu der Steppe, die Krokodile passen zur Amazone, so passt eine Frau im schwarzen Pullover zum Landgut. Ja? Und zwar in diesem und in keinem anderen. Aber was heißt in keinem anderen? In keinem anderen Pullover oder in keinem anderen Schwarz? Das ist die Frage, mit der wir unsere Diskussion heute eröffnet haben.
Aber ist es dann nur so, dass man hat eigentlich konstatiert, also wenn man jetzt, weil wir gerade über Film und Pullover gesprochen haben, dass man konstatiert, es gibt keine These und Antithese, es gibt auch keine Antithese und keine Kürze, sondern es gibt immer schon Synthese.
Es gibt eine Synthese, aber es gibt eine Synthese, die eigentlich eine Differenz ist. Und eben diese Differenz will er herausarbeiten. Ja? Zum Beispiel, warum, also wenn man mal schwarz bleibt, warum in der Tat innerhalb der Kunstszene laufen die Frauen meistens in Schwarz? Ja? Oh, ja, oh, die Männer auch, ja. Oder wenn schon, dann in Weiß, ja. Und so weiter, ja. Also in Kombination. Warum ist es so? Sie passen irgendwie, ja. Was heißt, sie passen? Passen sie so, wie die Krokodile zur Amazone oder anders? Ja, was heißt, zu passen, so eine Gelegenheit? Zum Teil ja. Das ist das Beispiel ist Skifahren. Ja? In der Tat, wenn man Ski fährt, muss man eine bestimmte Kleidung anhaben, ja? sonst passt es nicht. Wenn man im Schwarz zu einer Galerieeröffnung kommt, ist das das Gleiche, als wenn man in Schickers zum Skifahren geht, oder nicht? Es ist eine Frage, die extrem kompliziert ist. Man kann sozusagen diese Frage leicht beantworten. Es ist nicht der Fall. Und der ganze Le Système de Mode, das ganze Buch von Barth, ist ein Versuch, die Schwierigkeit dieser Frage, die innere Kompliziertheit dieser Frage zu thematisieren. Weil in dieser Situation, in diesem Vergleich, wenn man schiefer fährt, hat man an bestimmtes Kostüm. Wenn man zu Theaterpremiere geht, hat man was anderes an. Wenn man zum Seminar geht, wenn man zu Vernissage geht, ja, wenn man zu Vernissage geht in Deutschland, wenn man zu Vernissage geht in Amerika, wenn man zu Vernissage geht in eine schicke Trendy-Galerie oder in einem konservativen Museum, ja, was passt dazu? Ist es Konvention oder ist es die Natur der Sache, die diese Konvention eigentlich verursacht und diktiert? Ja? Und das ist ja die Hauptaussage des Buches, dass die Mode ist ein Terrain, auf dem die Verhandlungen zwischen Natur und Kultur stattfinden.
Aber zu keinem Zeitpunkt sagt er eigentlich, Mode ist Konvention, weil es eben durch diese Sprache entsteht. Aber zu keiner Zeit, das ist eben das Verbindende, weil er eine, durch seine Methode hat eine bestimmte, ein Begriffskontingent. Der hat einen Topf, aus dem er Signifikat und das andere nimmt und so. Aber der nimmt zu keinem Zeitpunkt die Unterscheidung zwischen Funktionalität und Moralität. Zum Beispiel, das ist moralisch, wenn wir schon sagen, das passt, das ist gut, dann ist es eigentlich schon ein moralischer Ansatz. Wenn es dazu passt, dann ist es gut dazu.
Ja.
Wenn man Gianzug ist, ist es eine funktionelle Geschichte. Aber
ja.
Es kommt zu keinem Zeitpunkt da vor, eigentlich.
Doch. Er hat nicht nur das ist vor, sondern es ist das Thema. Das ist das Thema, ist ständiges Schwanken zwischen dem Konstativen und Preskriptiven. Ja? So wie ich zum Beispiel sagen würde, es zieht. Ja? Wenn ich das sage, und das sage ich ab und zu, dann einer von den Studenten immer aufsteht und es schließt. Ja? Es scheint eine Beschreibung zu sein. Es ist ein Befehl oder eine Bitte. Ja, und eine Anforderung. Ja. Eine höfliche Anforderung. Ja. Wenn es das nicht, dann mache ich das selbst. Ab und zu kommt es auch vor. Aber es ist preskriptiv. Ja. Obwohl es konstitutiv zu sein scheint. Ja. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich sage, schwarzer Pullover passt zum Langgut, was meine ich? Ist es ein Befehl für die Frau, das anzuzeigen? Oder ist es Feststellung dessen, dass es tatsächlich der Fall ist, dass wenn die Frauen zu Lande fahren, tragen sie schwarz? Es ist schwarze Pullover. Und dann kommt die folgende Frage. Modisch, aber was? Das heißt, zum Beispiel in dieser Saison, das sind kurze Röcke, modisch. Was heißt alle kurze Röcke? Nein, nicht alle kurze Löcke, sondern karierte kurze Löcke. Nicht karierte kurze Löcke sind wieder nicht, sondern alle karierte kurze Löcke. Nein, nicht alle karierte kurze Löcke, sondern die so kariert sind und diese Farbe und nicht jene Farbe. Also karierte ganz, ich weiß nicht, rote sind auch wieder nicht. Das heißt, wir gehen plötzlich hinein in eine Enfilade der Unterscheidungen. In eine Enfilade der Unterscheidungen, die abrupt endet an einem willkürlichen Platz, ja, wo wir sagen, diese Frau ist modisch gekleidet. Ich habe das 100-mal erzählt, aber erzähle das noch einmal. Ja, weil das ist sozusagen ein alter Freund und Kollege von Roland Barthes gewesen, der Ionesco eigentlich war. Ich habe doch diese Familie Dupont, ja, ich war ein Zitier, dass da Madame Dupont und Monsieur Dupont treffen sich in einem Zug und stellen im Gespräch fest, dass die gleiche Straße, in gleicher Stadt, die gleiche Wohnung und die gleiche Nummer und so weiter und die gleiche leben und die gleiche Kinder haben und so weiter und so fort, die gleich heißen und so weiter und dass sie auch kleine Jungen haben und Junge hat, so etwas am Auge. Ja? Und dann entscheiden sie, sind Mann und Frau, ja? Und verhalten sich auch. Deswegen, dementsprechend, warum? Weil sie diese Analyse zu früh aufgegeben haben, hätten sie noch einen Schritt gemacht, hätten sie festgestellt, dass bei Monsieur Dupont dieses Problem mit der Auge, mit dem linken Auge und Madame Dupont, ja, oder rechten Auge. Und so ist es. Die modisch gekleidete Frau oder unmodisch gekleidete Frau ist ein Fehl, ist immer Ergebnis einer Fehlanalyse. Das heißt, eine Analyse, die irgendwann gestoppt worden war, willkürlich. Und man sagt sich, ah ja, sie sieht toll modisch aus. Ja? Ja? Weil irgendwann hört man auf, sie überhaupt in diesem Sinne zu analysieren. Macht man das weiter, kommen vielleicht Einwände. Ja? Und, ja, und so ist es immer. Das heißt, wir hören mit unserer Analyse irgendwann auf. Aber eigentlich wann? Zum Teil, sagt Barth, an dem Punkt, an dem uns vorgeschrieben wird, aufzuhören. Zum Beispiel, wir lesen eine Beschreibung einer modisch gekleideten Frau in eine Zeitschrift. Und es wird beschrieben, was sie anhat. Das heißt, unser Auge wird fixiert auf 5 oder 6 Details. Alle anderen Details übersehen wir. Wir sind sozusagen trainiert, alles andere bei ihr zu übersehen und nur diese 5 und 6 Details, markante und signifikante Details zu merken. Ja, das heißt, wir sind sozusagen von diesen Beschreibungen so erzogen und so antrainiert, dass wir eigentlich keine Frauen überhaupt sehen, sondern wir sehen bei ihnen oder bei ihren Kleidungen nur diese oder jene Details, die für uns signifikant erscheinen, um festzustellen, ob sie modisch ist oder nicht modisch ist, ob sie da ist und so weiter. Was ist diese Unterscheidung? Und da ist ja, sagt eben die Aussage von Mark, ist genauso wie die Aussage, warum schreibt er dann später über die Fotografie. Wenn Sie das Buch Helle Kammer, Fotografie von Barth, lesen, dann würden Sie feststellen, dass eine Analyse der Mode und seine Analyse der Fotografie identisch ist. Das heißt, wie die Mode, so die Fotografie, sieht er als Medien, in denen diese Ununterscheidung oder Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen künstlichen und natürlichen, zivilisatorischen und organischen, passenden im Sinne des in die Natur passen und passen im Sinne preskriptiv in eine kulturelle Situation passen und so weiter, ausgehandelt werden. Und zwar nicht nur generell, sondern für jede spezifische Zeit. Und deswegen ändert sich die Mode. Ja? Es gibt diesen Anhang, wo er sagt, dass diese Verhandlung sozusagen jeden Tag oder zum Beispiel das halbe Jahr, ja, im halben Jahresrhythmus, wieder aufgenommen wird. Also die Kultur von Zeichnung, dass sie die Frage nach der Balance zwischen natürlicher Bestimmung des weiblichen Körpers und ihrer künstlichen Aufmachung, zwischen Code der Frau als Naturwesen und Code der Frau als Kulturwesen, dass diese sozusagen, dieses Zusammenbringen, diese zwei Codes, jedes halbes Jahr neu verhandelt, ja? Und immer zu neuen Ergebnissen kommt. Ja? Wie die Naturwesen der Frau zu ihrem Kulturwesen, in diesem halben Jahr, in welchem Zusammenhang, in welchem Verhältnis steht. Na? Und das heißt, die Mode ist ein ongoing process, ist eine historisch, geschichtlich, zeitlich sich vollziehende Verhandlung mit Unterbrechung, ja, in halbes Jahr Rhythmus, darüber, was die Frau ist. Ja. Und die Frau ist das, was sie trägt. Ja. Weil die Frau ist das, was sie trägt, wie sie sich präsentiert, was von ihr gefordert wird, wo ist sie passend, zu welcher Gelegenheit und in welcher Form, ja, und in welcher Farbe und so weiter. Das ist alles, wird jedes Mal neu bestimmt. Ja. Und das ist dieser Rhythmus, genauso wie die Fotografie, wo er sagt, der Mensch wird ständig fotografiert. Wir fotografieren Kinder, wir fotografieren junge Leute, ältere Leute. Jedes Mal einen Menschen, der älter wird, als Naturwesen, er wird älter. Aber gleichzeitig, wir fotografieren ihn mit anderen fotografischen Mitteln, in anderer Stilistik, in anderer Ästhetik, in anderer Kleider, mit anderen orientieren an anderer kulturelle Umgebung, andere Vorstellungen, was überhaupt die Fotografie ist. Und die Fotografie ist sozusagen ein Kompromiss oder Ergebnis einer sehr komplizierten Interaktion zwischen Kulturkunst und Naturkunst. Ja? Zwischen der Geschichte eines älteren menschlichen Körpers auf der einen Seite und Geschichte der sich ständig wechselnden kulturellen, künstlerischen und sonstigen Dispositionen. Und weil im Endeffekt wir bekommen, ist eine merkwürdige Zone der Differenz, aber eine Differenz, die gleichzeitig eine klare Unterscheidbarkeit und Unterscheidung in sich entzieht. Ja, das ist generell die Strategie von Barth, die gesellschaftliche Orte zu definieren und zu beschreiben, die als Schauplätze und Marktplätze für den Austausch und für das Aushandeln der Beziehungen zwischen Kulturcode und Naturcode fungieren. Das heißt, die Frage, die Sie gestellt haben, wie verhält sich die Sprache und die Welt, das ist die Frage, die sich Barth stellt. Ja, das ist die Frage, die er versucht zu klären. Das Buch ist ein Versuch, diese Frage zu beantworten, nicht im Sinne ja oder nein, ja, sondern im Sinne der Beschreibung eines schwierigen Verhältnisses. Ausgehend davon allerdings, dass die Welt und die Sprache von Anfang an etwas Gemeinsames haben, nämlich diese oppositionelle Struktur. Gerade weil die Welt ist auf die Position aufgebaut und die Sprache ist auf die Position aufgebaut, ist das Verhandlung zwischen ihnen überhaupt möglich. Wenn sie total heterogen wäre, wenn es so wäre, dass zwischen Sprache und Welt überhaupt nichts Gemeinsames gäbe, dann gäbe diese Möglichkeit der Verhandlung gar nicht. Ja? Sie hätten kein Terrain, auf dem sie diese Verhandlungen aufnehmen könnten, nur auflösen. Ja? Diese oppositionellen Strukturen, die dort und dort mächtig sind, labern sind, bilden dieses Terrain. Ja? Und das Buch beschreibt oder versucht zu beschreiben, erstens, wie dieses Terrain gebildet wird, zweitens, wie die Verhandlungen verlaufen in diesem Gebiet. Und das ist die Moment. Sind die Anwesenden zufrieden mit dieser Ausführung? Vorläufig ja. Da schließe ich auch aus dem allgemeinen Schweigen.